Hallihallo, Zeit für unser Abendgebet, ihr Lieben allerseits. Ja, ich weiß, ich bin heute ein bisschen spät. Das liegt mit Sicherheit an diesem hohen Nachrichtenaufkommen, aus dem ich mich aber mit dem heutigen Abendgebet dann für dieses Wochenende herausziehen werde. Andreas ebenso, weil ja, auch wir immer wieder spüren, es ist sehr, sehr viel, nicht nur was die vielen Meldungen angeht, sondern was die unterschiedlichen Auffassungen und die Anfeindungen und gegenseitigen Bekämpfungen betrifft. Ja, es gibt viele auch alternative Medienvertreter, die auf einmal ja so sehr deutlich gegen Wladimir Putin auftreten, andere wieder ganz deutlich dafür. Aber es wird schon sehr eng jetzt für Putin. Und ich kann es nur immer wiederholen, wir bemühen uns, in der Mitte zu bleiben, aber auf jeden Fall die russische Position auch abzubilden. In vielen Mainstream-Medien sieht man halt eine Haltung, das ist die westliche, und das ist die gegen den bösen Russen. Und das kann es nicht sein, um sich ja selber ein Bild machen zu können. Nun kann von uns können nur wenige Russisch. Wir können es nicht, aber eben einige Journalisten, die für uns arbeiten, dann schon. Aber wenn ich heute versuchen wollte, in russischen Medien zu recherchieren, was sagt Herr Putin eigentlich, wenn man nicht direkt jetzt in einer Pressekonferenz sitzt, was sagen andere Politiker, wie bewertet Russland das alles? Dann wäre ich aufgeschmissen. Also man kann ja nicht einmal Suchbegriffe eingeben im Netz, denn ja, die russische Sprache ist eine andere als unsere. Alleine schon die kyrillischen Buchstaben, Schriftzeichen. Das ist also der Grund, warum wir versuchen, alle Positionen hier darzustellen, warum wir versuchen, so gerecht wie möglich zu bleiben. Und natürlich ist so ein Angriff, wie Putin ihn jetzt gegen die Ukraine vorgenommen hat, aus völkerrechtlicher Sicht ganz sicher so auch nicht in Ordnung. Man muss aber schauen, wie viele Angriffe der NATO gab es schon, die völkerrechtlich nicht in Ordnung waren. Jetzt kann man nicht sagen, okay, dann darf der eine das auch, weil der andere es getan hat. Aber die Verharmlosung, was in Jugoslawien Ende des letzten Jahrhunderts passiert ist, oder eben auch in anderen Ländern, das ist fast schon nicht mehr vergleichbar. Im Gegensatz zu dem, was jetzt passiert ist. Nochmal, solche Angriffe sind aus unserer Sicht immer das letzte Mittel, weil es unfriedlich ist. Aber die vielen Fürs und Widers und die vielen Diskussionen und die vielen Worte von der einen Seite, die von der anderen nicht gehört wurden. Das erinnert alles an einen Ehekrieg, an einen natürlich hier mit weitaus dramatischeren Auswirkungen. Aber jeder, der sich von einem Partner schon mal getrennt hat oder eine Ehe beendet hat und das nicht friedlich vonstatten gegangen ist, der weiß, zu was es da kommen kann. Immer wieder fällt der Begriff, das ist ungerecht, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Und man fragt sich, was ist denn Gerechtigkeit? Gerechtigkeit dürfte ja das sein, wenn alle Seiten gleichermaßen in ihren Bedürfnissen und Interessen bedacht werden und man dementsprechend die Entscheidungen trifft. Im Einvernehmen, also vertraglich, indem man sich verträgt. Ja, das wäre der Idealfall. Ich hatte neulich einen Artikel von Juri Lutsenko vor mir. Das ist ein russischer Wissenschaftler, der übrigens alle seine Betrachtungen, seine Forschungen und Studien auf der Grundlage derselben Bücher gemacht hat und macht, wie eben auch Christopher Vasey oder ich zum Beispiel auch oder wir. Das sind die drei Bände im Lichte der Wahrheit von Atroschin, die Gralsbotschaft. Und Lutsenko zitiert auch viel in seinen Arbeiten. Er hat auch einiges in Büchern verfasst. Und er ist aus Russland, er kommt aus Russland und ist aber inzwischen auch im Internet mit einem deutschsprachigen Portal vertreten. Und der hat sich über den Begriff Gerechtigkeit Gedanken gemacht. Und das wollte ich euch heute gerne vorlesen. Er sagt, der in Jahrhunderten gehemmte Aufruf, nach den Geboten zu leben, von Predigern, die es selbst nicht tun, hindert die Menschheit, nach dem tieferen Sinn der Gebote zu suchen und zu erkennen, welch kolossale Auswirkungen auf ihr Schicksal die Nichteinhaltung bedeutet. Er sagt, es sei bemerkenswert, dass es keinem gefällt zu sehen, wie ein Staat, der stark und organisatorisch gerecht ist, zerstört wird durch zum Beispiel zügellose Korruption, zum Beispiel maßloses Machtgehabe einzelner Personen oder unverschämte Aggression eines Landes mit dem Ziel, das Territorium mit all seinen Reichtümern in Besitz zu nehmen. All das, so Lutsenko, gehört auch zur Folge von Nichteinhaltung selbiger Gebote. Und da es keine Heiligen auf der Erde gibt, trägt jeder Sünder mit seinem Verhalten, wenn auch zuweilen nur minimal, aber dennoch seinen Anteil dazu bei. Also, wenn solche Kriege zum Beispiel ausbrechen, wenn ein Staat ungerecht ist, wenn ein Staat, ein Land ein anderes zerstören will. Er macht hier klar, zum Beispiel, wenn wir jetzt aktuell die Lage uns angucken, dass wir eigentlich alle in gewisser Weise auch zu diesen Verwerfungen mit beigetragen haben. Wir sprechen ja hier immer wieder darüber, welche Auswirkungen unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten, unsere Empfindung haben. Und dieses schöne alte Volkslied, die Gedanken sind frei, die sind nur insofern frei und es stimmt nur insofern, als dass der Mensch tatsächlich ja die Entscheidung treffen kann, wie er denkt, ob er den Herd seiner Gedanken reinhält oder ob er da alles Mögliche durcheinander purzeln lässt, sich unter Druck setzen lässt, sich Angst machen lässt oder ob er aus dem sich denken lassen heraustritt und selber entscheidet, wie sein Weg gehen soll. Juri Lutsenko sagt, es werden wahrscheinlich keine Menschenmassen mehr werden, aber einzelne Personen könnten es durchaus schaffen. Nämlich was? Sich wahrhaftig in die Richtung des Lichtes zu begeben. Was bedeutet, sich von diesem lebenszerstörenden Prozess zu entfernen? Am Ende, wer es schafft, kann der anderen Menschen als Vorbild dienen. Er zitiert hier einen Satz, der bekannt ist, aber in seiner Tiefe wahrscheinlich von wenigen in diesem Zusammenhang bislang nur erkannt werden konnte, nämlich: Rette dich selbst und Tausende um dich herum könnten das auch schaffen. Er schlägt vor, einmal eine Reihe von Fragen aufzustellen, als da wären: Gibt es viele Menschen, die mit ihrem Leben zufrieden sind, in Freude leben, nicht sonderlich viele Probleme haben? Diese Frage bezieht sich nur auf aktive und ehrliche Mitglieder der Gesellschaft. Nächste Frage, die er gerne euch allen, jedem Menschen einmal stellen möchte. Wie sehr interessieren Sie sich für Religion und Glauben? Glauben Sie an Gott? Streben Sie ernsthaft an, nach den Geboten Gottes zu leben? Wenn ja, haben Sie konkret verstanden, was diese bedeuten und wie man sie einhält? Wer oder was hindert Sie, nach Gottes Gesetzen zu leben? Wer hindert Sie daran, den geistigen Vorbildern Ihres Landes zu folgen? Und haben Sie schon Menschen aus der Mitte oder außerhalb der Kirche getroffen, die Lebenserfahrungen nach den Geboten besitzen? Wenn Sie all diese Fragen nicht interessieren oder Sie überlassen es lieber anderen, sich damit zu beschäftigen, wie autoritär diese auch sein mögen, oder es fehlt Ihnen an Willenskraft oder Sie haben einfach keine Lust, dann, so sagt Juri Luzenko, haben Sie auch kein moralisches Recht, sich über das Leben zu beklagen. Denn es basiert auf der Aussage, was man sät, das erntet man. Um ein Vielfaches mehr übrigens. Wir säen Sünden aus und ernten die Folgen. Nur wenige haben Lust, eigene Schuld zuzugeben. Statt die Ursache allen Übels zu entfernen, konzentrieren sich die Menschen auf die Beseitigung der Folgen. Und das Ende ist nicht in Sicht. Ja, diese Gedanken anzustellen, das gefällt mir. Das ist eine wichtige Aktion, die man mit sich selbst einfach mal durchführen kann. Und er sagt natürlich nicht ohne Selbstbewusstsein, wenn man diese Fragen hier mit Nein beantwortet oder sie gar nicht interessieren, dass man dann moralisch gar kein Recht hat auf ein unkompliziertes Leben. Ja, es ist offenbar wirklich so, dass das, was auch die Kirche über Jahrtausende gelehrt hat, dass Gott die Menschen liebt, wie sie sind und ihnen immer vergibt und immer verzeiht, weil ja alle, wie es oft heißt, Gottes Kinder sind, dass das nur begrenzt richtig ist, in den Auswirkungen der Gesetze doch nochmal andere Formen annimmt. Gewiss gehen wir alle oder sind wir alle aus der einen Quelle ausgegangen. Das heißt ja, dass wir alle aus dem Paradies ausgetreten sind vor, weiß ich, wie viel Hunderttausenden oder Millionen Jahren. Es gibt ja Leute, die sagen, der Mensch ist vor Millionen Jahren zum ersten Mal hier auf der Erde herumgewandert. Und vielleicht gehören einige von uns dazu und drehen seitdem ihre Runden. Aber warum? Wozu sind wir denn hier überhaupt? Es gibt ja auch so viele, die all diese Gedanken ablehnen, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich soll. Und es ist so eine ungerechte Welt und voller Kriege. Und die Kinder werden schlecht behandelt. Und die Tiere werden getötet und werden gequält. Und das zeigt doch, dass der liebe Gott überhaupt keinen guten Plan hat. Also das sind schon Aussagen, die auch hin und wieder hier als Statement bei uns ankommen. Das kann aber dann nur von Leuten kommen, die sich nur oberflächlich mit den Dingen beschäftigen und die sich noch nicht die Mühe gemacht haben, tiefer zu schauen, tiefer zu beleuchten und sich vor allem zu beschäftigen mit den Schöpfungsgesetzen. Was darf der Mensch? Und was darf er nicht, obwohl er es könnte? Und das ist die Anmaßung des Menschen, die er schon seit vielen tausenden Jahren für sich in Anspruch nimmt. Nämlich Dinge zu tun, ohne groß zu hinterfragen, schade ich damit jemandem, schade ich der Natur, schade ich einem Tier, verstoße ich gegen Gesetze, verstoße ich gegen die Gebote, die da lauten, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Zu den anderen Göttern kann eine Impfung gehören, können Waffen gehören, können die Luxusgüter gehören, können Süchte gehören, wenn man also sagt, ja, der Wille, nee, anders, der Wille ist da, aber das Fleisch ist schwach, dann heißt es ja nichts anderes, dass man in einer Sucht steht und eben der Wille doch nicht stark genug ist, der eigene Wille, das eigene Wollen, um aus einem Hang, aus einer Sucht, aus einer Marotte, aus einer nicht so förderlichen Angewohnheit herauszukommen. All das kann man schon in dieses erste Gebot mit hineinbringen. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Du sollst nichts wichtiger nehmen als das, was Gott dir sagt. Als das, was du erkennen kannst, zum Beispiel im Vater Unser, dass der Gottes Sohn uns gebracht hat, damit wir verstehen lernen, wo es zum Beispiel heißt, vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldigern oder im Plural uns. Das sind ja alles Dinge, die täglich immer wieder an uns herantreten und von uns gefordert werden. Aber weil wir die Scheuklappen aufhaben, weil wir unsere Sinne nicht geschärft haben, weil wir einseitig materialistisch unterwegs sind oder vielleicht zum Teil gewesen sind, deswegen hat uns das nicht interessiert. Die Fragen haben sich gar nicht gestellt. Wenn man aber weiß, dass jetzt die Zeit aller Zeiten da ist, wo wir unbedingt das lernen müssen, was Gott von uns verlangt, von uns Menschen, und dass wir wirklich auch, bevor wir immer nur daran denken, ich will das, ich will das umsetzen, ich will wieder reisen, ich will mein Leben leben, wie es vorher war, wenn es aber die Zeitqualität gar nicht hergibt. Auch hier müssen wir dann demütig vielleicht innehalten, nach oben schauen und sagen, dein Wille geschehe, nicht meiner, auch wenn ich es jetzt gerne anders hätte. Und dann die alles entscheidende Frage betrifft das Größte im Universum, das Größte, was Gott uns schenkt. Die Liebe. Und im Matthäus-Evangelium 24 sagt Christus, und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Das Ungehorsam, damit ist gemeint die Sünde, der Egoismus, aber auch die Unzufriedenheit, der Neid, die Eifersucht, der Hass, der Groll, die Feigheit, der Geiz, die Hartherzigkeit, der Ehebruch, sagt Juri Lusenko und so weiter und so fort. Nochmal die Christusworte. Und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Ähnliches hat auch Paulus gesagt, als er über die Endzeit, über das jüngste Gericht gesprochen hat und dass diese Auswirkung, das ist dieses einseitige, immer nur jahrtausende lang ausgerichtete materialistische Streben. Während man das Wichtigere, das Innere, die Seele, das Bauchgefühl, die innere Stimme, die Empfindung hat verstummen lassen, weil das andere geht schnell und dient einem jetzt gerade in dem Moment. Vielleicht auch, um sich zu erheben über andere, um ein unbearbeitetes Muster in einem, was destruktiv ist, wieder mal ausleben zu lassen. Ein Eifersuchtsausbruch, ein Wutausbruch. Nörgelei, Unzufriedenheit, womit man sein gesamtes Umfeld triggert, belastet und alles andere tut, als das Licht und Liebe in diese Angelegenheiten zu diesen Menschen in das eigene Herz kommen können. Und Lusenko sagt, das alles tötet die Liebe, weil es den Körper vom Geist trennt. Und nur unser Geist ist fähig zu lieben. Versteht ihr? Ganz wichtiger Satz. Nur unser Geist, ihr könnt auch sagen die Seele, ist fähig zu lieben. Das heißt, wenn wir weiter durch diese kalte Welt marschieren, selber bereits erkaltet und selber im Stechschritt in Richtung künstliche Intelligenz, digitale Identität und so weiter unterwegs sind und nicht innehalten und sagen, stopp, was sagt mein Herz dazu? Was hat das mit Nächstenliebe zu tun? Alles gar nichts. Dann können wir die Kurve nicht bekommen. Das heißt, dies Innehalten ist so wichtig, denn nur unser Geist ist fähig zu lieben. Es geht, also viele Menschen können den Begriff Liebe vielleicht noch gar nicht richtig deuten. Auch den lernen wir erst richtig zu deuten in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit, in der Gralsbotschaft. Und die Liebe, so wie sie heute verstanden wird, wo man auch Sinnlichkeit und Leidenschaft meint und Begierde und sexuelle Stimulation, das hat nichts mit der Urliebe Gottes zu tun. Das sind auch wieder hier körperliche, verstandesmäßige, materialistische, Dinge, wie man sie erkennen kann. Und natürlich ist das schön, wenn man verliebt ist oder in einer Liebesbeziehung ist und Leidenschaft füreinander hat. Natürlich ist das schön. Aber die wahre Gottesliebe, die wir lernen sollen, die Nächstenliebe, die liegt nochmal auf einer anderen Ebene. Das eine schließt das andere gar nicht aus, aber die Liebe an sich ist ja viel größer, viel reicher, reichhaltiger, viel, viel wertvoller. Und sie beinhaltet so viel, auch Selbstlosigkeit, Vergebung, Verantwortung, all diese hehren Begriffe, die, wenn sie zur Auswirkung kommen, unser gesamtes morphogenetisches Feld goldenlichtig machen können. All das ist die Kraft der Liebe. Und die Liebe des Herrn, sagt Juri Luzenko, ist auch Strenge und Gerechtigkeit der unsichtbaren Gesetze, die sich sehr deutlich in irdischen Geschehnissen und auch in den menschlichen Schicksalen äußern. Eine strenge Liebe verletzt nur jene, die im Unrecht sind und Böses tun. In dem Fall kann eine strenge Liebe eine erzieherische Maßnahme sein, wie zum Beispiel eine Grenzensetzung. Luzenko sagt auf diese Weise, zu unserem eigenen Wohl findet ein Dialog mit dem Schöpfer statt, der durch den Schmerz des Verlustes beispielsweise uns versucht, die Möglichkeit zu geben, die Fehler aus der Vergangenheit zu sühnen, sich zum Beispiel von der Bosheit zu befreien, Unzufriedenheit, Nörgeltum und so. Und eben in diesem Sühne, in diesem Büßprozess einen wirklichen Menschen aus uns zu machen. Ohne Vorurteil, ohne andere zu richten, ohne sich aus Eigendünkel über andere zu erheben, aber auch ohne Angst, ohne Panik. Aber wir lehnen es hartnäckig ab, sagte, weil die Faulheit vor uns auf die Welt kam. Tja, die Faulheit, die Bequemlichkeit, die Trägheit, die aus einem heute gefassten hohen Entschluss, ich ändere mich, morgen schon ein etwas wackeligeres Gebäude macht und übermorgen das Ganze verschwimmt wie die Milch im Kaffee und man wieder abgekommen ist. Aber es ist jetzt die Anforderung, die wir erfüllen müssen. Ich weiß, dass mein Mund fusselig ist und dass ich es auch immer wieder sage. Und ich versuche es immer wieder, wie ihr vielleicht auch merkt, von verschiedenen Seiten zu euch zu bringen. Weil ich selber und auch Andreas, wir stehen auch in diesem Entwicklungsprozess drin. Und deswegen wissen wir auch, dass es mehr bedarf als eines Entschlusses einmal. Diesen Entschluss müssen wir täglich neu fassen, täglich neu auf diese Aufgabe zugehen und vor allem das Ziel vor Augen zu sehen, dass wir besser werden. Und viele Muster, von denen wir manchmal ganz verzweifelt Abstand nehmen wollen und die kommen wieder, die sind deswegen so hartnäckig, weil wir tausende Jahre lang daran gewöhnt sind und wir jetzt all das rausschmeißen müssen aus unserem Inneren und wirklich neu werden müssen. Was hat Goethe gesagt? Stirb und werde. Damit ist nicht gemeint, dass man sich das Leben nehmen soll. Davon ist schwer abzuraten. Sondern damit ist gemeint, dass das alte Falsche in uns jetzt endlich raus soll und wir neu werden und damit überhaupt erst zu richtigen Menschen werden, wie der Schöpfer sich das vorgestellt hat. Ja, nach dem Gesetz des freien Willens, der uns ja allen gleichermaßen vom Schöpfer gegeben wurde, hat jeder das Recht auf seine persönliche Lebensweise, auf seine Entscheidungen. Aber gerade diese Lebensweise der Mehrheit, der absoluten Mehrheit der ganzen Menschheit, hat uns in eine Sackgasse geführt und wir alle sind mit daran beteiligt gewesen. Wenn vielleicht auch nicht in den letzten 2 Jahren, sondern in den vielen Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten und eventuell Jahrtausenden zuvor haben wir zur Veränderung des morphogenetischen Feldes hiermit beigetragen, das am Ende der Zeit so etwas möglich macht, wie das, was derzeit auf der Welt passiert. Und wenn wir es uns ansehen, wir erkennen müssen, sowas hat es noch nie gegeben. Die Entschlossenheit der Menschheit für geistige Unwissenheit, so Juri Luzenko, das Festhalten an der Sündhaftigkeit, diese Entschlossenheit, dieses Festhalten, das könnte man sich wünschen umgekehrt. Nicht die Entschlossenheit für geistige Unwissenheit, nicht das Festhalten an Sündhaftigkeit, nicht das Festhalten an meinen eigenen inneren Fehlern, ohne dagegen anzugehen. Das alles, diese Kraft, die wir da reingeben, umgedreht eingesetzt in die Beharrlichkeit für gute Taten, das wäre wünschenswert. Und diesen Dreher, den müssen wir hinbekommen. Und den bekommen wir nur hin in einer fortdauernden Eigenbeobachtung, in einer fortdauernden Eigenkontrolle und in einem fortdauernden Bewusstsein, das Gute zu wollen, weil wir da hoch wollen am Ende dieser Zeit. Auch das ist mir klar, dass das ein Riesenprozess ist, aber es ist der Prozess in unserem Leben überhaupt. Es ist das Größte. Und in dieser Zeit der Transformation, wo sich sowieso alles dreht und auch wir uns drehen müssen oder eben untergehen werden. Wir werden, wenn wir aus dem Materialistischen und aus dem Eigenwollen und aus diesem geistigen Unwissen sein, wenn wir da nicht rauskommen, gehen wir unter. Wir müssen uns ändern, um weitermachen zu können. Luzenko schließt dieses Kapitel mit den Worten: Im Gegensatz zu uns ändert der Schöpfer seine Gesetze nicht. Und wenn die Menschheit den Weg der Zerstörung weiterhin gehen möchte, zu Fanfaren der Verherrlichung ihrer Errungenschaften, jeder hat immer noch die freie Wahl. Und diese Nachdrücklichkeit, mit der ich es versuche, immer wieder zu thematisieren, die gilt auch mir. Und ich habe gestern eine E-Mail bekommen, da schrieb jemand, Wir danken Ihnen, dass Sie das alles für uns machen und so oft zu uns sprechen und so weiter. Ich habe genauso viel davon. Ich selber muss mich genauso an die Kandare nehmen. Und diese Abendgebete helfen auch mir enorm dabei, immer wieder und leichter und schneller in die Spur zu kommen. Versteht ihr? Auch ich muss mir immer wieder Kraft zusprechen. Ich muss die Kraft im Gebet holen. Ich muss im Gebet bitten darum, Herr, lass mich auf diesem Weg weitergehen und lass mich das Licht als Ziel haben und erhöhe meine Wachsamkeit für mich selber. Erhöhe meine Beobachtungsgabe, um mich selber zu entlarven. Jederzeit und schnell genug, damit ich nicht wieder in irgendeinem Fehltritt mich befinde und in diesem Kreisel, in dieser Spirale wieder drin bin, des falschen Denkens oder des falschen Redens. Und deswegen danke ich euch auch allen, weil ihr dabei seid. Seit über 2 Jahren sind wir hier in dieser Menschengemeinschaft, um uns weiterzuentwickeln. Und ich gebe alles und ich hoffe, ihr gebt auch alles. Und ja, mir ist durchaus klar, dass es immer wieder mal einen Rückschlag geben kann. Aber der sollte nicht als fatale Schuld dargestellt werden, sondern sofort, so es geht, gut gemacht werden mit Entschuldigung oder was auch immer und dann als Powermotor hergenommen werden, um es jetzt noch besser zu machen. Und wenn wir uns in dieser Entwicklung, solange wie es hier möglich ist mit diesen technischen Gegebenheiten, wir sind ja im Umbruch, wir wissen nicht, wie lange gibt es noch Telegram, können wir dann auf meiner Webseite weitermachen. Wir werden das alles versuchen, so es überhaupt nur möglich ist. Aber ich denke, an dieser Stelle dürfen wir alle sehr, sehr dankbar sein, einschließlich meiner Person, dass wir diese Gelegenheiten, diese goldenen Gelegenheiten, diese Geschenke nutzen durften und hoffentlich noch länger nutzen dürfen für unsere Entwicklung, für die Entwicklung unseres Umfelds, für die Entwicklung dieser Erde. Danke.